herzlich willkommen zum LeakHair Podcast, dem Podcast zu digitaler Transformation, Legal Tech und Unternehmertum. Heute zu Gast haben wir bei uns die Nina Stöckel. Sie ist Chief Compliance Officer bei Böhringer Ingelheim. Herzlich willkommen, Nina, im LeakHair Podcast.
Hallo, Zoe.
Freut mich sehr, dass du heute hier bist. Wir waren ja letzte Woche zusammen auf dem Liquid Legal Summit vom Liquid Legal Institute. Von daher freue ich mich umso mehr, dass wir uns direkt danach hier direkt im LeakHair Podcast wieder treffen. Bevor wir richtig einsteigen, haben wir heute ein neues Format mit dir vor. Und zwar eine sogenannte Fire Round, in der ich dir jetzt drei kleine Fragen stelle und du am besten so intuitiv wie möglich eine der beiden Optionen auswählst. Bist du ready?
Ja, bin ich.
Perfekt. Okay, fangen wir an mit dem größten Buzzword der heutigen Zeit. Künstlicher Intelligenz. Was denkst du, ist es eher Fluch oder Segen?
Ich würde sagen Segen.
Interessant. Wenn es um Lösungsansätze im Unternehmen geht, im Bereich Legal und Compliance, bist du eher der Typ präventiv oder reaktive Lösungen?
Präventiv.
Auch spannend. Ja, und letzte Frage, und ich glaube, das ist die spannendste auch des heutigen Tages. Bist du eher Team Legal Operations oder Team Compliance Operations?
Im Moment bin ich Team Compliance Operations, aber ich denke, wir könnten noch drauf eingehen, wie wichtig Legal Operations für mich war und ist.
Definitiv. Perfekt. Also ich würde sagen, das ist der perfekte Einstieg, um nochmal genauer hinzugucken, was ist eigentlich Legal Operations und Compliance Operations. Aber bevor wir da in die Details einsteigen, Nina, magst du uns nochmal mitnehmen auf deine Reise, wie du auch vielleicht die verschiedenen Stationen wie Legal Operations kennengelernt hast und wie man dann am Ende des Tages im Bereich oder als Chief Compliance Officerin bei Böhringer Ingelheimer endet. Und du warst da ja auch schon vorher. Also am besten, wenn ich mir das jetzt wünschen könnte, nimm uns doch mal mit auf deine Lebensreise. Wo fing die an? Da gab es ja auch noch eine Station davor. Und wo bist du heute und wie kamst du dahin?
Ja, super, super gerne. Also ich habe tatsächlich super klassisch angefangen als Inhouse-Juristin in einem Verlag. Und ich muss sagen, diese Industriebranche lag mir auch immer sehr am Herzen. Ich war in der Tochtergesellschaft vom Süddeutschen Verlag in dem juristischen Fachverlag und habe da tatsächlich sehr klassische Vertragsbearbeitung gemacht für ein paar Jahre und habe dann auch festgestellt, dass mir das irgendwie zu eindimensional ist. Und habe dann, weil ich da auch in einer Situation war mit kleinen Kindern, und nicht so die attraktivste auf dem Arbeitsmarkt war, habe ich mir überlegt, ich studiere nochmal und dann habe ich einen Master in internationalem Wirtschaftsrecht gemacht und fand das so bereichernd, weil ich da mit Kollegen aus verschiedenen Disziplinen zusammengekommen bin und da habe ich auch das Thema Compliance entdeckt und habe dann noch bei meinem ersten Arbeitgeber ein Projekt gemacht zum Thema Compliance mit der Rechtsabteilung der Süddeutschen in München und das wurde dann leider nicht mehr weiterverfolgt, jetzt nicht wegen mir oder meiner Tätigkeit, sondern weil die Mehrheitsgesellschafterwechsel hatten und einfach eine andere Strategie gefahren sind und mich hat das aber so fasziniert, dass ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass das jetzt aufhört. Und habe mich dann beworben bei Böhringer Ingelheim und wurde dann erste Compliance Officerin bei Böhringer Ingelheim für Deutschland, für die deutschen Gesellschaften, für die drei verschiedenen Businesses. Es war damals verschreibungspflichtige Arzneimittel, Tiermedizin und aber auch OTC, also Over-the-Counter, verschreibungsfreie Medikamente. Und da durfte ich das erste Compliance-Programm ever kreieren, mit allem, was dazugehört. Policies, Trainings, Code of Conduct, Compliance Committee. Und nach einer Weile habe ich dann aber auch global Themen bearbeitet, weil man da eben auch gesehen hat, dass es da keinen Rahmen gab. Und die letzte Station bei Böhringer Ingelheim war in Corporate Strategy, In-House Consulting und Development. Und das fand ich wirklich super, super spannend, weil ich da raus bin aus dem kompletten Legal- und Compliance-Bereich und habe Transformationsprojekte gemacht, Strategiezyklus betreut und muss sagen, das hat mich am meisten auch weitergebracht, einfach mit einem ganz anderen Inhalt, mit anderen Kollegen. Und ich habe super viel gelernt, fand ich mega, mega spannend. Von da aus zu Merck und dort habe ich dann Compliance global weitergestaltet. Das war eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Ich habe viele große Projekte gemacht, Transparency Reporting, das erste, das damals anstand, 2014. und dann weiter das globale Compliance-Programm betreut, bis ich dann auch aufgrund meiner Vorbefassung mit Strategiethemen die Legal- und auch die Compliance-Strategie-Projekte dann machen durfte. Und als ein Resultat aus der Legal-Strategie wurde der Bereich Legal Operations bei Merck gegründet und den habe ich dann übernommen und habe dann 3 Jahre lang Legal Operations aufgebaut bei Merck, bevor ich dann hier in die Chief Compliance Officer Rolle bei Böhringer wieder zurückgekommen bin.
Wahnsinn, was für ein Ritt. Vielen Dank für das Teilen und Mitnehmen auf diese Reise. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Du hast es ja gerade schon kurz erwähnt, du hast den Legal Operations Bereich aufgebaut, ja. Wenn wir jetzt, sage ich mal, davon ausgehen, dass nicht alle Zuhörer total genau wissen, was das eigentlich ist, Legal Operations, vor allen Dingen, wenn wir nachher noch über Compliance Operations reden wollen, kannst du uns einmal mitnehmen und sagen, was waren oder aus deiner Sicht, was ist eigentlich im Kern Legal Operations, worauf kommt es an, wie sieht das in der Praxis eigentlich aus? Ich glaube, manche haben das schon mal gehört und aber was ist es eigentlich wirklich?
Also Legal Operations, also aus meiner Sicht so zu definieren, dass es alle Bereiche sind, die nicht die klassische Rechtsberatung beinhalten. Also es geht um Themen, die man so ein bisschen zusammenfassen kann unter was braucht man zum Management einer Rechtsabteilung, was eben nicht die Core-Rechtsdienstleistungen betreffen, also Rechtsgestaltung, Rechtsdurchsetzung, sondern tatsächlich die Bereiche Outside Counsel Management, Budget, Training, Kommunikation, People-Themen, Tools, Prozesse, Service-Modell. Also wenn man einen Business-Bereich sich anschaut, dann sind das eigentlich Themen, die immer klar definiert sind und auch klar dazugehören. Und deswegen habe ich irgendwann mal angefangen zu sagen, Legal Operations ist im Prinzip die Abbildung von Run Legal as a Business. Ja, weil du dir überlegen musst, welches Geschäftsmodell fahre ich, welche Elemente bringe ich ein. Und diese ganzen Aspekte sind eigentlich selbstverständlich, wenn du in einem Unternehmen einen gewissen Bereich leitest. Und ich glaube, in Legal, weil das einfach auch meistens in Unternehmen ein kleinerer Bereich ist, ist das nicht ganz so prominent. Ja, da bist du so das Expertengrüppchen, die in verschiedenen Bereichen aktiv sind. Aber du schaffst dir nicht diesen ganzen Rahmen, der aber nötig ist, um eigentlich so eine Organisation auch zu leiten und auch zukunftsfähig zu machen. Ja, das aus meiner Sicht beschreibt es ganz gut, was Legal Operations innerhalb der Rechtsabteilung sein kann. Und meistens ist es auch so, dass diese Aufgaben schon wahrgenommen werden. Du hast einen Kollegen in diesem Team, der macht so 10% Legal Operations-Themen, weil er vielleicht Outside Counsel Klauseln und Verträge betreut. Die nächste Kollegin kümmert sich um das Thema Development. Und ein anderer ist vielleicht zuständig für das Legal Contracting Tool. Also diese Aktivitäten gibt es, aber die sind eben nicht zentralisiert und auch nicht so professionell aufgestellt gewesen in der Vergangenheit. Ich meine, in den USA ist das Thema schon länger präsent. Da gibt es ja auch große Vereinigungen, die Legal Ops Organisationen, die das sehr, sehr lange schon vorantreiben, aber in Deutschland und auch Europa ist es auf jeden Fall seit einigen Jahren sehr präsent und ja, wird weiter vorangetrieben und Statistiken sagen auch, mindestens 50% der Rechtsabteilungen haben dedizierte Legal Operations Kapazitäten.
Das ist jetzt schon echt viel, würde ich sagen, mittlerweile. Ja. War das schon so, als du damit angefangen hast?
Nein, nicht ganz, aber das war vor 4 Jahren mittlerweile schon auch am Wachsen für Deutschland.
Ich weiß noch, es gab vor ein paar Jahren, also davor um die Zeit wahrscheinlich, diese eine Studie von BCG mit der Bucerius Law School oder irgendwie sonst was, Legal Operations, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, ja, aber das war so, wir erzählen euch jetzt mal was in Amerika und UK passiert und das wäre auch in Deutschland spannend, ja. Und alle so, Und diejenigen, die sich damit auskannten, kannten es natürlich schon, aber für viele in Deutschland war das da eines der initial, sage ich mal, Impulse, wo viele dann angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, das Liquid Legal Institute, in dem wir ja beide sind, auch zum Beispiel, nicht? Wie war das denn für dich da am Anfang, diesen Bereich aufzubauen, den es ja bei Merck, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht so formell gab? Wie geht man an sowas ran, wenn man letztendlich ja auch den Alltag des Teams dadurch ja auch verändert, sage ich mal? Oder wie kann man das vielleicht am Anfang erstmal in den Alltag integrieren? Wie wird das eher dann zu einem richtigen Team? Oder was war die Vorgehensweise? Vielleicht habt ihr es ja ganz anders gemacht. Also was war da so euer Approach?
Die Elemente waren schon enthalten, die du gerade aufgezählt hast. Wir waren tatsächlich zusammengewürfelt aus verschiedenen Teams. Also wir haben Kollegen bekommen aus einem Arbeitsrecht-Team, wir haben Kollegen bekommen aus einem Legal-Governance-Team, wir haben Kollegen aus Compliance, die habe ich damals mitgenommen. Also wir waren wirklich ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Und was wir tatsächlich am Anfang gemacht haben, und ich glaube, das war auch wichtig, wir haben dieses Clock-Modell genommen und haben geschaut, welche Themen sind denn klassischerweise in Legal Operations abgebildet. Und dann haben wir dieses Rad uns angeschaut und haben überlegt, welche Themen machen wir heute schon?
Ja.
Weil dadurch, dass wir verschiedene Sachen aus den, also Training, Kommunikation, Outside Council Management, auch IT-Portfolio-Steering, also wir haben viele Dinge dann schon vereint in diesem Team und haben dann aber geschaut, und was sind die Gaps? Also welche Themen schauen wir uns heute nicht an und dann, wo wollen wir denn hin? Ja, und dann haben wir so ein bisschen eine Roadmap gemacht und überlegt, welche Dinge wollen wir denn gerne weiterentwickeln. Und ich muss sagen, das Wichtigste war, das Team da wirklich mitzunehmen, auch die mitgestalten zu lassen. Und wir haben dann auch so eine Rabbit Zone definiert, wo wir gesagt haben, das sind Bereiche, da wollen wir gar nicht hin. Weil wenn du Legal Operations machst, interessanterweise, die Kollegen in der Rechtsabteilung haben dann das Gefühl, oh, jetzt haben wir so ein neues Team, die machen Slides hübsch und alles, was nicht ganz so hochreck ist juristisch, da haben wir jetzt einen Bereich für, die können das machen. Und da musst du schon auch gucken, wie du dich positionierst, welche Themen du aufgreifst und dass du auch ganz klar machst, was eben nicht im Scope ist. Ja, weil ich glaube, für Slides machen, da gibt es noch mal viel bessere Experten als Legal Operations. Und das war so tatsächlich der Anfangspunkt. Und was auch viel Akzeptanz gebracht hat, war, dass wir auch Vertretungsregelungen schaffen konnten und einfach viel mehr Expertise in diesem Team bündeln. Das hört sich jetzt vielleicht trivial an, aber ich hatte eine Kollegin, die war zuständig für einen ganz hochkomplexen Prozess und die war alleine. Keiner sonst wusste, wie sie das macht. Und die hat mir dann auch gesagt, ja, dann und dann kann ich nicht in Urlaub, weil da diese Abgabefristen sind, die Meldefristen. Und dann habe ich gesagt, das ist okay, super, gut zu wissen. Jetzt gucken wir mal, dass wir eine Vertretung für dich organisieren, haben dann auch das Wissen übertragen auf jemand anderen. Und dann, das war vorher gar nicht möglich. Und so hast du auch erstens mal Entwicklungsmöglichkeiten für andere Kollegen geschaffen, weil sich der Horizont erweitert hat, aber auch eben einfach mal jemanden entlasten können mit einer Vertretungsregelung. Ja.
Total. Ja. Kannst du nochmal vielleicht noch kurz erzählen, wie groß die verschiedenen Teams bei Merck waren, damit man so ein Gefühl hat und vielleicht so reicht es, wenn man ein kleines Team ist, dass sich einer vielleicht drum kümmert oder ist es total sinnvoll, wenn es verschiedene machen? Du hast gerade gesagt, die dachten, ihr macht so PowerPoint schick. Gleichzeitig wäre es wahrscheinlich auch lustig gewesen, wenn ihr mal fragt, ob sie eure Excels mal ein bisschen auswerten könnten. Ja, dann wird es dann immer gleich ganz lustig. Und oft gibt es ja auch das Missverständnis, dass zum Beispiel Legal Design, was ja auch eine Kompetenz ist heutzutage, nichts mit Graphic Design zu tun hat, nicht? Also genau ist so, Legal Operations halt jetzt nicht, wir bauen eine PowerPoint, sondern das ist wirklich dieses Business-Brille und Operations-Brille auf den Bereich Legal und jetzt mittlerweile auch Compliance. Also nur nochmal so, um das einzuordnen, gibt es so einen Schwellwert, ab wie viel Legal sozusagen sich das lohnt oder ist es eigentlich schon ab einer Person im Unternehmen relevant und wie groß wart ihr bei Merck?
Also wir hatten ein recht großes Legal Operations Team. Wir haben aber auch Services für Compliance mitgemacht und haben eben auch eben, sage ich mal, Legal Governance Themen, so dieses ganze, der ganze Bereich Legal Entity Management. Also wir haben sicherlich auch ein bisschen einen breiteren Scope gehabt. Wir waren 13 am Ende, aber das hat wirklich einen breiten Scope gehabt und auch das haben wir auch nicht aufgebaut. Also ich glaube, wir waren 8 Kollegen, nachdem wir alles zusammengezogen hatten und dann haben wir eben noch ein bisschen angebaut für die Bereiche. Aber es war nicht so, dass wir wirklich von 0 13 neue Headcount aus dem Boden gestampft haben. Das war nicht der Punkt. Ich glaube, dass es Sinn macht, auf jeden Fall eine definierte Ansprechperson zu haben, mindestens eine, weil sonst, glaube ich, kannst du Dinge nicht effizient umsetzen und auch effektiv sein, weil es ist immer hier und da und es sind dann so Feierabendprojekte und da muss man sich einfach überlegen, ob man sowas wirklich ernsthaft betreiben will und dann muss man eben auch Ressourcen dafür zur Verfügung stellen und du musst eben auch gucken, dass es die richtigen Capabilities hast. Ja.
Und dann auch dadurch ermöglichen, dass es auch dieses Ownership auch gibt und dieses interne, das ist mein Auftrag und ich darf mir die Zeit dafür nehmen und wie du sagst, nicht irgendwie abends noch zwischen 11 und 12 nachts, ja, weil da ist dann endlich mal Zeit. Magst du kurz noch in Relation setzen, wie groß die Legals und Compliance-Teams im Verhältnis waren vielleicht? Also wenn sich das so abgrenzen lässt?
Also Legal ist in den, so wie ich es kennengelernt habe, meistens jetzt hast du in den kombinierten Teams hast du oft 2/3 Legal, 1/3 Compliance. Das ist so meine Wahrnehmung. Also das ist so das Mengenverhältnis, was ich so sehe in meinen verschiedenen Stationen.
Okay, cool. Spannend, ja. Und ich meine, du hast das Ganze aufgebaut. Ihr wart am Ende, sage ich mal, richtig gut aufgestellt. Aber dann bist du zurück zu Böhringer Ingelheim gekommen und bist jetzt als Chief Compliance Officer darin dort jetzt tätig. Und wir haben ja im Vorfeld auch schon viel darüber gesprochen, nicht erst jetzt wegen des Podcasts, aber was hat es denn mit diesen ganzen Compliance Operations jetzt auf sich? Das ist ja jetzt noch nicht so weit verbreitet im Mindset, wie wir finden. Und wie, also wenn du das einmal erklärst, wie hilft dir vielleicht auch deine Erfahrung im Legal Operations Bereich jetzt diesbezüglich? Also wie kann man das in Relation setzen?
Ja, ich glaube, ohne Legal Operations Erfahrung wäre ich gar nicht auf das Thema Compliance Operations gekommen, muss ich gestehen, weil ich eben festgestellt habe, so dieses Verständnis, dass so in Legal diese Bereiche Rechtsberatung und den Ops-Bereich so klar nebeneinander stellt. Ja, das ist ja ein etabliertes System. Und dann habe ich mir hier auch Compliance angeschaut und habe festgestellt, der Fokus ist, obwohl man es annehmen würde, dass es schon viel integrierter ist, die Operations-Themen, also das, wie ich Dinge umsetze, wie ich Prozesse gestalte, wie ich Compliance im Unternehmen lebe, dass das viel ausgeprägter sein müsste, weil es eigentlich ein Kernelement von Compliance ist. War aber nicht. Und dann habe ich gesagt, das mit dem Hintergrundwissen, was Legal Operations alles bietet. Und dann habe ich mit den Kollegen vor ein paar Wochen haben einen schönen Workshop gemacht, LLI und DICO zusammen, und haben uns mal angeschaut, welche Elemente von Legal Operations sehen wir denn in Compliance. Und wenn man sich dieses klassische Rad nimmt, die haben an jedem Tornstückchen einen Haken dran machen können. Und haben gesagt, alle Legal Operations Bereiche sind auch so übertragbar auf Compliance. Aber du betrachtest das ja so konkret nicht. Ja, du machst Compliance, du machst deine Trainings, du machst deine Prozesse, du machst deine Tools. Aber dass du mal wirklich auf die Operations-Grundlagen schaust und das, sage ich mal, ein bisschen professionalisierter machst, das findet aus meiner Sicht so konkret nicht statt. Das ist irgendwie hier und da ein bisschen. Aber dass man das klar definiert, da habe ich noch keine so klaren Ansätze gesehen. Und deswegen haben wir uns dann eben darauf verständigt zu sagen, wir möchten das besser positionieren. Das ist ein extrem wichtiges Thema. Und da kann, glaube ich, Compliance auch ein bisschen von Legal Operations lernen. Und deswegen haben wir so ein bisschen mit dem Augenzwinkern auch die kleine Schwester von Legal Operations genannt, wobei es natürlich klar ist, dass wir das schon viel länger eigentlich machen, aber noch nicht so klar auch drauf definiert haben, die Ob-Teile in Compliance.
Das ist eigentlich total spannend, wie du sagst. Eigentlich im Compliance-Bereich gibt es es schon vom Mindset her viel länger.
Ja.
Aber in Legal ist es jetzt schon sehr bekannt und weit verbreitet, dass das jetzt doch sinnvoll wäre. Und im Compliance-Bereich hingegen ist es einfach noch nicht so benannt. Also es hat noch nicht so diesen Begriff, der sich etabliert hat. Kannst du noch mal kurz für alle, die das nicht kennen, was zum DICO sagen, wie man das da einordnen kann? Das LLI, Liquid Legal Institute, kennen viele von den Zuhörern schon. Da haben wir schon oft erzählt von. Aber das DICO ist hier noch so ein bisschen, ja, noch nicht so bekannt.
Ja, DICO ist ich würde sagen, der Compliance-Verband für Deutschland. Wesentlicher Fokus ist auf den Unternehmensinteressen, also dass tatsächlich die Unternehmensvertreter sich da wiederfinden, weil Compliance eben auch vom inhaltlichen Rahmen nicht hundertprozentig ausdifferenziert ist. Und man kann Compliance unterschiedlich im Unternehmen etablieren. Also, das was, ja, dass ich rechtliche Vorgaben einhalten muss, ist relativ klar. Aber wie du das machst, da gibt es natürlich Frameworks, da gibt es DOJ Guidelines, da gibt es PS 980 Assessments, da gibt es Prüfungsrahmen, die man heranziehen kann. Aber es ist nicht 100% klar. Also du kannst nicht sagen, jetzt baue ich hier eine Compliance-Organisation auf, gib mir eine Checkliste, 1, 2, 3, 4, 5, so wird es gemacht. Das gibt es nicht. Und deswegen braucht es Verbände, um diesen Rahmen zu definieren, wo du Best Practice lernst, wo du auch Standards schaffst. Also das ist auch ein ganz klarer Anspruch von DICO. Standards zu definieren für Themen, die einfach nicht klar vordefiniert sind durch den Gesetzgeber oder durch andere Regulatoren. Und eine weitere Baustelle oder Element ist tatsächlich auch die Gesetzgebung zu beeinflussen, auch in anderen Industrieverbänden sich zu engagieren und den Austausch zu suchen. Das ist ein ganz starker Punkt, den wir jetzt auch noch gestärkt haben mit unserer hauptamtlichen Geschäftsführerin, der Anna-Maja Mertens, die ja einen ganz tollen Hintergrund hat und auch wirklich gut vernetzt ist in Berlin in der politischen, sag ich mal, Bühne bekannt. Und das ist ein Aspekt, den wir jetzt noch stärken wollen. Ja. Und da hatte ich die schöne Gelegenheit, mich da als Vorständin zu bewerben und wurde letztes Jahr auch in den Vorstand gewählt.
Nochmal Congrats an der Stelle. Hammer, finde ich super. Ja, ich meine, am Ende des Tages ist ja damit auch quasi die Zielsetzung zu sagen, es gibt klare, wie du sagst, Frameworks, Best Practices für diejenigen, die sowas noch aufbauen, ja, oder sagen, wir wollen es professionalisieren, wissen aber nicht genau wie, weil irgendwie das so Legal-mäßige ist es jetzt ja dann noch nicht ganz Legal Operations, also quasi, ja, wie so ein Leitfaden, die Frameworks, Best Practices, das ist irre cool. Spannend. Ja, wenn wir jetzt schon beim Compliance-Bereich sind, den haben wir bisher bei LeakCare, in dem LeakCare-Podcast auch noch nicht so krass beleuchtet, aber es ist ja, wie wir auch schon öfter gesagt haben, einfach wahnsinnig wichtig, mal zu überlegen, es wird immer so separat gesehen, Legal und Compliance. Aber du hast ja in deinen verschiedenen Stationen es ja die meiste Zeit eher immer im Zusammenhang erlebt und auch gelebt. Ja? Wie siehst du da am Ende die Schnittstellen und die Synergiemöglichkeiten? Also wenn wir jetzt schon bei Operations und Business Terms sind, können wir das Wort Synergien hier auch direkt mal reinwerfen. Wie sind da so deine Erfahrungen und was würdest du sagen ist Best Case? Also wenn die Teams bestmöglichst zusammenarbeiten, wie sieht das aus?
Ja, ich glaube, im Idealfall definierst du die Operations-Themen, die du für Legal und Compliance insgesamt aufgreifen willst, wenn du zum Beispiel im Unternehmen beide Bereiche unter einem Dach hast. Es gibt auch Unternehmen, die haben Legal und Compliance klar separiert, aber auch selbst dann kannst du zusammenarbeiten, selbst wenn da unterschiedliche, sag ich mal, Berichtswege und abgetrennte Organisationen sind, könntest du das gemeinsam betrachten. Also ich glaube, man müsste sich tatsächlich dieses Legal Operations Rat nehmen und überlegen, welche Themen sind relevant für Legal und für Compliance und dann die Prioritäten und die Aufgabenpakete definieren, gleich für beide Bereiche zusammen. Ich glaube, wir sind im Moment gut am Aufholen, um zu schauen, was passiert gerade in unserem Legal Operations Team, hier zum Beispiel bei Böhringer Ingelheim, welche Bereiche bearbeiten die und wo können wir mit auf den Zug aufspringen. Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, aber idealerweise denkst du die Dinge gleich gemeinsam. Wenn du zum Beispiel, wir haben jetzt einen Projekt gehabt, das haben wir relativ überraschend dann auch festgestellt, das ist ein Meta-Management und so ein Intake-Prozess, da gibt es einen Piloten hier in der Rechtsabteilung und dann haben wir gesagt, ja, aber grundsätzlich könnten wir das auch für die Compliance-Beratung nutzen, ja, dass du die eingehenden Anfragen dokumentierst, dass du auch eine Konsistenz hast in der Dokumentation, welcher Rat wurde denn gegeben und auch die Inhalte der Beratung dokumentierst, also wieso Compliance-Mentors, ja, die dann dokumentiert werden. Und das, da sind wir jetzt mit dabei und machen das. Und das heißt nicht, dass man immer zusammen anfangen muss. Man kann auch dann später auf den Zug aufspringen. Aber ich glaube wirklich, zu konzeptionell mitzudenken, wo habe ich Themen, die für Legal und Compliance gleichsam relevant sind. Und da habe ich vielleicht noch ein Beispiel, was witzig mit beiden Bereichen schon gestartet ist. Es gibt ja verschiedene Service-Modelle, dass du sagst, du machst alles in-house, du hast einen gewissen Teil, hast du bei externen Beratern, du hast Automatisierung, du hast Self-Service und dann ist eben ein wichtiger Service-Arm, kann eben auch sein ein Shared-Service-Center. Ja, Großunternehmen haben das in der Regel für Finanzthemen, für teilweise auch HR-Themen, Einkauf, IT. Und hier bei Böhringer Ingelheim haben wir den Shared Service Center Ansatz für Compliance und Legal aufgebaut, schon vor einigen Jahren und haben tatsächlich auch Compliance Services damit reingenommen, weil bei mir im Team ist auch der Bereich Internal Investigations und ich glaube, da sind wir relativ Frontrunner mit einem Investigations-Team über verschiedene Service-Center hinweg. Das funktioniert super. Und wir können da eben Investigations-Expertise bündeln und auch eine bessere Qualität in der Abarbeitung von Fällen jetzt auch sicherstellen. Und das war was, was man direkt gemeinsam angegangen ist. Da hat man geschaut, wir möchten ein Shared-Service-Modell machen für Legal und Compliance und hat dann die Services definiert, die aus beiden Bereichen kamen.
Spannend. Ist das sowas dann projektbasiert oder ist das, sage ich mal, ein permanentes Team? Also werden die Leute neu zusammengestellt oder ist es je nach Bedarf?
Das ist tatsächlich fest etabliert. Also wir haben es so ein bisschen skaliert. Wir haben erst mit 1-2 Ressourcen angefangen, auch nur in einem Center. Und jetzt haben wir mittlerweile einen Multi-Center-Approach. Also haben auch verschiedene Sprachen jetzt abgedeckt. Wir haben Polen, Manila und Buenos Aires und haben da dann aber auch in Buenos Aires zum Beispiel Kollegen mit portugiesischen Sprachkenntnissen für den südamerikanischen Raum. Also das ist ein Thema, was sich jetzt gesteigert hat. Wir haben erstmal klein gestartet, geschaut, wie es funktioniert und haben einfach auch dann entsprechend aufgebaut. Ja.
Spannend. Wenn man jetzt mal überlegt, man hat, sag ich mal, Legal-Experten und Compliance-Experten und die kombiniert man genau dafür. Was würdest du denn sagen für diejenigen, die sie im Compliance-Bereich nicht so gut kennen? Was für eine Art von Skillset benötigt es, um im Compliance-Bereich zu arbeiten? Und was sind es typischerweise für Tätigkeiten? Also wir fangen so low-level-mäßig, holen wir jetzt mal ein paar Leute ab. Ja, wir sind schon richtig tief eingestiegen. Aber vor allen Dingen, wenn man dann auch gegenüberstellt, welche Kompetenzen kommen da zusammen aus Legal und aus Compliance, sage ich mal, für solche Shared Center, aber im ersten Schritt erstmal bei Compliance selber sozusagen.
Ja, also klassisch hast du und brauchst du auch, glaube ich, immer noch die juristische Ausbildung als Hintergrund in Compliance. Aber was da dazu kommt, was so klar nicht im Legal-Bereich aus meiner Sicht vertreten ist, außer du bist in Legal Operations, dass das ganze Thema Prozesskenntnisse, Prozessdesign, Projektmanagement, aber auch Change und Kommunikation und auch so dieses Thema Tool, Portfolio Management, also IT-Tool-Affinität solltest du auch mitbringen, wenn du im Compliance-Bereich bist. Also das sind Aspekte und da sind wir wieder im Operations-Bereich. Also die Themen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die kannst du eins zu eins in Legal Operations stecken. Ja? Deswegen finde ich, es macht schon Sinn, diese zu vergleichen und auch zu gucken, wo hast du Synergien für diese Bereiche. Und also du bist auch in Compliance traditionell schon wesentlich interdisziplinärer gewesen als im Legal-Bereich. Ja? Mhm. Du hast in den Anfangsschulen von Legal Operations hast du mit Juristen gearbeitet, die dann auf einmal fancy Projekte machen sollten. Ich glaube, das hat da auch semi-gut geklappt und Compliance hat es schon früher angefangen, wegzugehen von reinen juristisch gesetzten Compliance-Teams. Das hat auch nicht gut funktioniert, weil ich glaube, Juristen haben unheimlich tolle Fähigkeiten und Kenntnisse, aber die sind nicht immer in diesem Projekt, ich kreiere jetzt ein IT-Tool, ich designe einen Prozess. Das ist vielleicht nicht initial die größte Stärke. Und deswegen braucht man einfach andere Disziplinen, andere Hintergründe, ITler, BWLer, Menschen mit Kommunikationserfahrung. Das sind wichtige Skills und auch Rollenprofile, die man in Compliance sieht.
Und sag mal, würdest du als provokante Frage, glaubst du, es gibt, sollte in Zukunft überhaupt noch Compliance-Teams geben, die nicht Compliance Operations machen? Also im Sinne von, jetzt muss ich mal meine Frage sortieren, gibt es überhaupt Compliance ohne Compliance Operations eigentlich?
Aus meiner Sicht gibt es das nicht.
Ah, okay.
Und wir haben es tatsächlich.
Dann habe ich es jetzt auch verstanden.
Wir haben es mal für den. Ich arbeite gerne mit Bildern und wir haben für diesen Workshop, den ich vorhin erwähnt habe, haben wir so ein Schaubild gemacht und haben gesagt, Legal Operations ist. Und dann haben wir so einen Kreis gemacht mit zwei Hälften: einmal Legal-Beratung und Prozesse und Umsetzung. Und für Compliance hast du dieses beides in diesem Kreis. Eigentlich sind diese beiden Kreise nicht getrennt in Compliance Operations oder in Compliance. Und faktisch ist es aber einfach nicht so ausgeprägt. Du vermutest, das ist da schon drin und es ist ja auch, aber du legst nicht so, sag ich mal, fokussiert den Schwerpunkt auf die Ops-Themen in Compliance. Das ist eben uns bewusst geworden, auch im Austausch mit anderen Kollegen.
Ja, und von außen vermutet man das auch gar nicht, kann ich dir sagen, als BWLerin würde man das jetzt nicht denken. Aber das ist ja total spannend, weil du sagst ja auch, typischerweise haben die meisten einen juristischen Background. Ja, das heißt, wenn ich jetzt mal überlege, ich bin jetzt gerade im Studium noch und würde gern eigentlich Compliance Operations später machen. Wie komme ich denn da hin? Also was sind denn jetzt aus heutiger Sicht, mit dem heutigen Knowledge, das du hast, Karrierepfade dahin, weil, sagen wir mal so, in der klassischen juristischen Ausbildung ist jetzt Tech und Projektmanagement und sowas und Operations ist jetzt ja noch nicht so der Kernfokus neben den juristischen Dingen. Es gibt schon jetzt immer mehr, aber was würdest du jemandem empfehlen, der sich heute überlegt, boah, das klingt Hammer, will ich unbedingt machen? Wie würde man da jetzt dahin kommen?
Also ich glaube, die juristische Ausbildung, wenn man da mal startet und das wäre jetzt mal auch mein wichtigster Startpunkt, weil ich meine, klar kannst du mit BWL immer in verschiedene Bereiche, aber wenn ich jetzt sage, Legal.
Ein Podcast über Legal Compliance Operations machen. Aber selber das ausüben, glaube ich, könnte ich nicht. Nein.
Legal ist einfach ein wichtiges Skillset, das du sowohl in Legal als auch in Compliance brauchst. Und deswegen würde ich mal da anfangen. In der juristischen Ausbildung hast du diese Elemente heute noch nicht. Ja, also ich habe eine Tochter, die jetzt im dritten Semester Jura studiert, und wenn ich mir so angucke, was die studiert, das ist noch sehr traditionell. Aber es gibt durchaus Bereiche, es gibt eine ganz tolle studentische Verbindung, die sich auf Tech, also Legal Tech Lab Cologne zum Beispiel, aber das ist nicht die einzige. Es gibt ganz spannende Firmationen, wo sich Jurastudenten zusammentun und einfach schauen, wie müssen wir uns denn aufstellen oder in welche Bereiche können wir denn reingucken. Die schauen dann eher so in den Tech-Bereich, aber das wäre, glaube ich, für Compliance Operations schon mal ein guter Startpunkt. Ja? Mhm. Compliance ist kein Gegenstand des juristischen Studiums. Du kannst Master machen, du kannst, glaube ich, auch verschiedene Kurse machen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, sich da weiterzubilden. Das ist aber nicht, aus meiner Sicht, vielleicht habe ich nicht den letzten Stand, aber es ist kein Teil der juristischen Ausbildung. Ja. Ja, also du kannst es, glaube ich, heute über, ich mache einen Bachelor und dann einen Master, diese Möglichkeit gibt es ja, ich glaube, dann könntest du es integrieren, aber wenn du sagst, ich mache eine volljuristische Ausbildung, klassisch, dann kommt das nicht vor. Da musst du selber dir Möglichkeiten suchen. Also ich glaube, du musst im Unternehmen, weil Compliance ist im Wesentlichen ein Unternehmensthema, du musst diese Rollen die suchen und da reinwachsen. Ich glaube, Compliance kann man am besten lernen, indem man es tut, indem man in der Compliance-Abteilung arbeitet, von anderen lernt. Klar, es gibt exzellente externe Fortbildungsmöglichkeiten. Das ist immer eine gute Option, ja, zu sagen, ich mache jetzt mal einen zertifizierten Compliance-Officer-Ausbildung. Das sind Dinge, die kann man sich dann überlegen. Aber ich finde, wenn man tatsächlich in dem Bereich arbeitet und in einem Projekt mittendrin ist und Learning by Doing. Ich glaube, das ist das, was einem am meisten hilft, tatsächlich, wenn man als Jurist ohne diesen Hintergrund in den Bereich möchte, dann sollte man es einfach tun.
Also am besten praktische Erfahrung, praktische Erfahrung, praktische Erfahrung. Und wenn man es von der Besten lernen will, dann geht man zu dir. Oder?
Also ich glaube, das macht schon recht viel Spaß, was wir hier gerade machen. Aber nein, das ist ein Thema, wo man viel auch, und deswegen, Dico, es ist gut, dass du das erwähnt hast. Du musst nach außen gucken, du musst mit anderen Peers sprechen, du musst mit Kollegen im Compliance-Bereich, anderen Compliance-Officerinnen, anderen Compliance-Teams sprechen, um auch voneinander zu lernen, weil meistens bist du auch der Einzige im Unternehmen, der sowas tut. Ja? Ja. Im Pharmaunternehmen ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders, weil Compliance und Quality, das sind schon sehr prominente Themen, gerade in der Industrie. Aber in anderen Industrien bist du, das sind dann 2-3 Menschen, die Compliance machen in der Rechtsabteilung oder auch nebendran. Und da bist du einfach sehr einsam. Deswegen brauchst du das Netzwerk nach außen, um von anderen zu lernen. Und das gilt aber auch genauso für große Unternehmen. Also da würde ich uns jetzt nicht ausnehmen. Also ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, weil ja, Legal- und Compliance-Abteilungen sind einfach nicht so groß, als dass man das von sich heraus generieren könnte, das gesamte Wissen, und ja auch eigentlich nicht.
Ich habe gerade so eine Idee, und das finde ich eigentlich ganz lustig, weil du sagst, eigentlich ist Compliance ein kleiner Bereich und eigentlich sozusagen muss man irgendwie schauen, wie man voneinander lernt, um da hinzukommen. Aber gleichzeitig, finde ich, müsste man ja eigentlich sagen, Legal kann eigentlich von Compliance lernen, weil ihr macht ja Operations schon viel länger intuitiv. Finde ich eigentlich total interessant, gerade das mal so zu drehen, weil Legal ja immer ganz wichtig ist und auch wichtig tut, und Legal Operations ist ja auch schon ganz groß und bekannt. Aber ihr seid ja eigentlich die Pioniere, was das angeht, in dem Gesamtkontext, oder?
Absolut. Ich glaube, wenn man, so wie du es gerade beschrieben hast, wenn man sich mal anguckt, was macht Compliance eigentlich aus und wo versuchen wir gerade im Legal-Bereich mit Legal Operations dahin zu kommen, dann kann man tatsächlich von Compliance einiges lernen. Und was ich jetzt auch super spannend finde, ist, wenn man sich überlegt, als General Counsel zum Beispiel, ich habe diesen Bereich Legal und Compliance unter mir und die Entwicklungsmöglichkeiten, weil du meistens ja keine 1.000, 2.000 Leute unter dir hast, das sind ja wenige. Mehrere hundert oft, aber das sind dann ja auch schon große Bereiche. Will ich mich stärker fördern, den Wechsel von Legal zu Compliance und von Compliance zu Legal, weil das einfach auch Karrieremöglichkeiten sind und Entwicklungsmöglichkeiten, die im Moment, glaube ich, noch nicht so stark genutzt werden. Also wir haben jetzt hier tatsächlich das Glück, ich habe ein paar sehr exzellente Legal-Kollegen jetzt bei mir im Team, sowohl in Deutschland, aber auch international, die auch tatsächlich Compliance als Entwicklungsmöglichkeit für sich erkannt haben. Und die Legal-Expertise und das Business-Partnering, muss ich sagen, das ist was, was Legal-Kollegen aus meiner Sicht besser können als Compliance-Officer, die vielleicht noch nie so praktisch konkret mit dem Business gearbeitet haben. Auch die Bewertung, welche Compliance-Klauseln in einem Vertrag besonders schwierig zu verhandeln sind, das können die Legal-Kollegen viel besser sagen als Compliance-Kollegen, die da einfach nicht so nah dran sind. Also ich finde, man profitiert sehr stark voneinander und wenn man erkennt, dass jeweils der andere Bereich auch eine Bereicherung sein kann und eine Karriere ermöglichen, dann ist es perfekt und im Moment sehen wir das tatsächlich. Also wir haben eine ganz tolle Dynamik mit verschiedenen Wechseln hin und her.
Ja, irre spannend. Also eigentlich heißt es ja, also zwei Dinge für mich zum Beispiel, dass man sagt, eigentlich müsste das Tagesgeschäft viel mehr zusammen passieren, also gemeinsam, sage ich mal, angegangen werden, um genau diese Kompetenzen, sage ich mal, einander zu vermitteln und da davon zu profitieren. Also Legal mit ihrer Erfahrung mit den Businesspartnern, wie du sagst, und der praktischen Anwendbarkeit von den Inhalten, ja, vor allen Dingen, und aber Compliance mit der Erfahrung von Operations, ja, also ist es eigentlich eine viel engere Verzahnung, spannend, sage ich das jetzt erstmal, wie super, also du berichtest ja schon, wie das auch super funktioniert, wenn ich jetzt mal auf der Strukturebene nachdenke, wie sind Unternehmen jetzt aufgebaut, hat man ja schon oft trotzdem Legal und Compliance. Und wenn man jetzt sagen würde, macht es Sinn, dass man daraus doch wieder Legal und Compliance, sage ich mal, verschmilzt? Eine Frage. Und dann zweite Frage, weil da bin ich mir jetzt nicht sicher, das musst du beantworten. Zweite Frage ist, da könnte ich mir vorstellen, dass das schon eher Sinn macht, ist die Frage, ist es nicht sinnvoll, Legal und Compliance Operations auf jeden Fall zu verschmelzen und zu gucken, wo sind da die größten Überschneidungen? Und wo gibt es halt so Einzeldinge, die jeweils nur für den anderen sinnvoll sind? Nicht? Also das sind so zwei Fragen, die ich mir gerade stelle.
Also zum ersten Punkt, ich habe immer in Unternehmen gearbeitet, in denen Legal und Compliance unter einem Dach waren. Und ich fand das immer sehr bereichernd, weil ich glaube, dass eine organisatorische Trennung auch gewisse Synergien und ein gewisses Zusammenarbeiten auch einfach hält. Auch wenn man das so versucht und crossfunktionale Teams baut. Also ich glaube, man hat einfach so viele Überschneidungen. Natürlich gibt es auch immer Situationen, wo Unternehmen eine klare Trennung vornehmen wollen oder müssen. Ja, je nachdem, wie die Organisation ist. Compliance berichtet teilweise auch manchmal direkt an den Vorstand. Legal nicht unbedingt. Also wenn man, je nachdem, was für eine Rolle man der Abteilung auch im Unternehmen zuweist. Das kann ein Aspekt sein. Aber aus meiner Sicht ist es sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn man zusammen in einer Abteilung ist. Weil die Businesspartner sind ja dieselben. Und so kannst du einfach auch intern dich besser abstimmen. Also wir sagen hier, und das war auch schon in meinem vorherigen Unternehmen so, dass man sagt, one voice to the business. One voice to the customer. Ja. Mir ist egal, ob das jetzt ein Legal- oder ein Compliance-Rat ist. Die wollen einfach wissen, wie mache ich es denn jetzt? Und dass man sich dann in der Abteilung abstimmt und sich eine Meinung bildet und dann zurückgeht. Und ich glaube, das ist schwieriger, wenn du zwei verschiedene Organisationen hast. Ja, das ist mal.
Das ist meine sagen. Ich glaube auch, das stärkt total das Zugehörigkeitsgefühl als ein Team. Ja, dass man sagt, nicht oh, die von Compliance oder die von Legal, sondern wir sind ein Team und das macht den Austausch auch leichter Und als Nicht-Legal kann ich euch sagen, ich bin einfach nur froh, wenn ich die Antwort kriege. Ich weiß gar nicht, an wen ich teilweise die Frage stelle, sondern freue mich einfach, wenn sie mir kompetent beantwortet wird. Also das kann ich auf der Stakeholder-Seite auch sehr gut nachvollziehen.
Ja, und vor allem eben auch dieses Cherry-Picking. Das sieht man natürlich, ja, dass die dann sagen, oh, wenn ich bei Legal jetzt nicht weiterkomme, dann frage ich doch mal Compliance oder andersrum. Und wenn man sich dann da gut abstimmen kann, weil man einfach gemeinsam auftritt gegenüber dem internen Businesspartner, dann funktioniert das sehr gut. Und du hast noch gefragt, nach dem Zusammenlegen von Compliance Operation und Legal Operations, ich glaube, das klappt bedingt, weil du in Legal, glaube ich, die Trennung von Rechtsberatung und den Ops-Themen viel klarer hinbekommst. Und das ist zum Beispiel auch unsere Differenzierung. Es gibt Tools und Themen, die in Legal für Legal designt werden und nur für einen spezifischen Bereich gelten. Mhm. Und wir haben eben Tools, die fürs ganze Unternehmen relevant sind. Mhm. Und wenn du das mit Legal Operations verheiraten würdest, das wäre schwierig zu managen. Ja, weil du von dem Fokus sehr stark hast auf Dinge, die für Legal relevant sind oder auch nur ein Team in Legal betreffen. Ja, und wir haben eben gesagt, sobald es crossfunktionale Themen gibt, die eigentlich mehr, die relevanter sind für mehrere Bereiche, dann macht eine Trennung doch Sinn. Wobei es auch immer Themen gibt, wo man zusammenarbeitet. Und wie gesagt, man hat ja meistens keine Teams mit 1000 Mitarbeitern, sondern du sitzt irgendwie in der Nähe, du hast kurze Wege, du kannst projektbezogen super zusammenarbeiten. Ja, ich glaube, du kannst eine gute Strategie haben, du kannst dir gute Prioritäten setzen, auch wenn die beiden Bereiche nicht in einer Organisation sind, also Compliance und Legal Operations. Aber eine enge Zusammenarbeit funktioniert aus meiner Sicht trotzdem super gut.
Okay, das heißt, es gibt vereinzelte Punkte, wo man sagen kann, lass uns zusammentun, das ist für uns beide. Also da brauchen wir eine Approach und müssen es nicht parallel machen, weil das ist ja irgendwie redundant. Und dann gibt es gewisse Bereiche, da macht das nicht so viel Sinn. Aber das ist ja spannend. Ich finde auch eigentlich, wenn man das jetzt mal streng genommen sieht und auch mal so eine Methodik wie früher vor später anwendet, müsste es ja nicht Legal und Compliance Operations heißen, wenn man das mal so als einen Gesamtbegriff nimmt, sondern Compliance und Legal Operations, weil Legal Operations gibt es ja noch gar nicht so lange.
Das, also inoffiziell. Das stimmt. Das also ich glaube, man war in Compliance einfach nicht so, sage ich mal, selbstbewusst und so mutig, das auch so rauszustellen, diesen Operations-Teil. Ja, und wir haben eben auch gesagt, Operations gibt es in verschiedenen Bereichen auch. Wir haben es ja jetzt gehabt beim Liquid Legal Summit. Auch in der Justiz gibt es den Operations-Bereich. Und glaube ich, dass man sich anschaut, welche Themen man prozessual, toolgesteuert besser in die Organisation bringt. Das ist agnostisch. Also das kannst du in verschiedenen, es gibt ja auch im Unternehmen, in der Produktion Bereichen, die heißen Operations. Also diesen Operations-Begriff, den findest du an verschiedenen Stellen. Und ich glaube, in Compliance war das einfach ein bisschen unterbeleuchtet oder unter.
Das ist ein Selbstverständnis, dass man das ja eh macht.
Ja, genau.
Man hat das gar nicht so, ich würde fast schon sagen, als BWLerin wieder, es hat einfach bisher die Vermarktung dieser Kompetenzen noch nicht stattgefunden, die es aber schon ganz lange gibt. Und hingegen Legal baut diese Kompetenzen gerade auf und ist aber ganz besonders gut darin, sie dann auch schon sehr aktiv zu vermarkten,
was es jetzt gibt. Und die Rollen und die Kompetenzen, nach denen du vorhin gefragt hast, also ich finde, man kann da sehr gut hin und her tauschen. Also Compliance-Kollegen können super gut in Legal Operations arbeiten und andersrum. Wir bekommen jetzt demnächst auch Zuwachs im Team und haben da eine ganz tolle Person, die Legal Operations Hintergrund hat aus der Beratung. Und das passt auch in Compliance super gut, weil das ist eine tolle Ergänzung.
Spannend. Ich erinnere noch, letzte Woche haben wir nur ganz kurz drüber geredet, als wir auf dem Summit waren, dass du gesagt hast, eigentlich wäre es sehr sinnvoll, wenn Compliance, Legal auch, aber vor allen Dingen auch Compliance, innerhalb des Businesses eigentlich an den meisten Prozessstellen stattfindet und nicht nur im Kopf aller anderen, die nicht Legal und Compliance sind, wie so eine Funktion wahrgenommen wird, sondern dass in den meisten Businessprozessen schon viel mehr das Thema Compliance von vornherein mitgedacht wird. Magst du da noch mal kurz ein, zwei Sachen zu sagen? Das fand ich passte jetzt ganz, eigentlich ganz gut, wenn man so über die Bereichverschmelzung und auch die Rolle der Stakeholder und auch vielleicht, wo ist das überhaupt angesiedelt im Unternehmen redet. Weil das ist, glaube ich, sehr unüblich, solche Gedanken zu haben, dass man Compliance noch viel stärker integrieren könnte vom Grunddenken her.
Also mich fasziniert so dieser Gedanke von Integrated Compliance total, weil ich glaube...
Namen, sehr gut.
Ich bin, ja, hab's mal so genannt.
Wunderbar.
Weil ich denke, dass Compliance, wenn du das als separaten Layer siehst, dann bist du so ein bisschen immer der Störfaktor und das kommt eben dann nicht so in den Köpfen an und auch im Tun nicht an, weil das dann immer heißt, ja, da muss ich mal Compliance fragen, da müssen die noch irgendwas approven, da muss ich mal in das Tool reingucken und dann noch irgendwas dokumentieren. Aber ich gebe jetzt mal ein ganz klares Beispiel. Wenn du ein Sales-Training hast, ja, und es gibt gewisse Aspekte, die du aus Compliance-Sicht berücksichtigen musst, dann wäre es ja viel cooler, wenn du diese Compliance-Inhalte im Sales-Training mit adressierst, statt zu sagen, so, wir machen jetzt ein Sales-Training, wie bist du denn ein guter Außendienstmitarbeiter? Und dann sagt man, ey, ja, wir müssen jetzt hier noch ein Compliance-Training machen, weil die Aktivitäten oder die Compliance-Themen finden ja in der gleichen Interaktion statt. Also wenn ich jetzt mal hierher gehe mit, wir haben Interaktionen mit Healthcare Professionals und mit Ärzten und mit Krankenhäusern, da hast du die Interaktion als Sales-Person oder als Medical Liaison. Aber da sind eben Compliance-Themen zu beachten. Und ich finde es viel einfacher für den Mitarbeiter, wenn das kombiniert ist, als zu sagen, so, wir machen jetzt ein Sales Excellence Training und dann bekommst du noch, wie verhalte ich mich korrekt gegenüber den Stakeholdern im Gesundheitswesen. Also das ist für mich, da ist noch ein riesiges Potenzial. Das ist, ich würde sagen, hochreck, ja, weil du eben eng verzahnt sein musst, du musst dich noch viel mehr abstimmen, du bist auch an die Zyklen und an die Themen im Business gebunden. Ich würde sagen, das ist nicht einfach, aber es wäre super, super toll fürs Business, wenn du die Themen besser verplanst. Oder auch in Systemen, ja, Abrechnungen, Schäden, wenn du da die Compliance-Vorgaben für gewisse Interaktionen direkt mit hinterlegst, ohne dass du jetzt einen separaten Prozess brauchst. Also ich bin sowieso ein Fan von Plattformlösungen und meine Vision wäre, dass in SAP, in Viva, in Concur, in you name it, ich will jetzt hier kein Name-Dropping machen, oder auch in anderen Plattformlösungen, Microsoft Office-Lösungen, ich weiß, dass die auch schon an Compliance-Modulen arbeiten, oder ServiceNow, alles, was im Unternehmen sowieso da ist, wenn man da Compliance-Module hätte, dann könnte man diesen EDA-Effekt nutzen. Ja, da muss man die Kollegen nicht nochmal auf ein separates Tool trainieren, sondern kann das abbilden in diesen Prozessen. Es verkompliziert natürlich die Kernanwendung, aber aus meiner Sicht, aus Nutzersicht, wär's richtig cool.
Ich finde auch genau, was du sagst, das ist ja ein wahnsinnig nutzerzentrierter Ansatz, zu sagen, welche Touchpoints gibt es im Unternehmen gesamt, ja, sei es mit dem Kunden, sei es intern, sei es mit einem Lieferanten, da gibt es ja erstmal verschiedene Stakeholder, interne, externe, und dann, wo entstehen Compliance-Fragen und wie kann man den Usern, und das sind ja meistens dann die internen Kollegen, wie kann man denen in dem Moment, wo sie die Situation haben, dann eine Hilfestellung geben, ja, oder eine Möglichkeit geben, genau das dann zu sehen. Ich denke auch, das ist absolutes Hochreck, das ist Gesamt-Business-Prozess-Optimierung, ja, aber ich denke, aus User-Sicht macht das wahnsinnig viel Sinn, vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, dass alle, die keinen juristischen Background haben, bei dem Wort, wir machen eine Compliance-Schulung, alle vor Begeisterung jubeln werden. Also das, glaube ich, macht Sinn, wenn man das dann mit den Inhalten verzahnt, die sie tatsächlich auch hauptsächlich ausüben. Ne? Und ich finde es eigentlich total interessant, dass du das auch sagst, dass sozusagen es Sinn macht, das von vornherein zu denken. Und da sind wir wieder bei proaktiv und proaktiven Lösungsansätzen und nicht reaktiv, oh nee, jetzt müssen wir auch noch Compliance fragen, ob das überhaupt geht. Und dann ist es eigentlich schon zu spät, weil Compliance sagt nein. Also wir rollen jetzt quasi unsere Fire Round von hinten auf. Und da ist jetzt auch schon die perfekte Überleitung zu der ersten Fire Question, nämlich künstliche Intelligenz. Ha, Mensch, das ist ein toller Bogen jetzt. Wie siehst du das generell, die Entwicklung, gerade im Bereich Compliance, Compliance Operations, wenn du auch willst, weil das ist natürlich dann die Anwendung von solchen Dingen auch und vielleicht auch Legal. Ich weiß nicht, wo du da eher jetzt, sage ich mal, für dich den Fokus hast. Was heißt das für eure Zukunft?
Also ich glaube, es gibt selektierte Anwendungsfälle, wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie Large Language Models und ChatGPT-Versionen, wie auch immer, mit denen du mal einzelne Fragestellungen testen kannst. Oft stellen die Unternehmen das ja auch so in einem geschützten Rahmen zur Verfügung. Ich glaube, das ist was du heute auf jeden Fall schon mal punktuell nutzen kannst. Mhm. Wo ich die Schwierigkeit noch sehe, ist tatsächlich, die Daten zu haben, um künstliche Intelligenz sinnvoll nutzen zu können. Das ist ja nicht nur künstliche Intelligenz, es ist auch Automatisierung. Du brauchst erstmal klare Prozesse, erstmal harmonisierte, klar definierte Prozesse. Du brauchst die Daten, die zu diesen Prozessen gehören oder aus diesen Prozessen herauspurzeln. Und dann, aus meiner Sicht, kommt erst die künstliche Intelligenz zum Einsatz, weil sonst hast du die Datenbasis gar nicht, um diese Modelle da drauf zu setzen. Und ich glaube, da sind wir heute noch nicht überall so, dass wir tatsächlich die Datenverfügbarkeit und auch die Qualität haben, auch teilweise dezentral, dann ist man vielleicht im Unternehmen durch Zukäufe gewachsen, dann hat man verschiedene Systeme, ich habe gar keine globalen Lösungen, ich habe verschiedene Datenmodelle, ich habe da keine Datenbasis, auf der ich jetzt on a large scale, sage ich mal, KI einsetzen könnte. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen und da müssen wir auch ehrlich sein, wenn jetzt die internen Stakeholder sagen, ja, können wir da nicht was mit KI machen? Ja, kann man, aber nur sehr limitiert, weil wir erstmal die Datenbasis schaffen müssen. Und das betrifft aus meiner Sicht Legal wie Compliance auch. Ja? Du musst erstmal schauen, sind die Daten, die du dann eben nutzen möchtest, für KI überhaupt so vorhanden? Ja, und das ist auch ein klassisches Operations-Thema, weil so fängst du ja eigentlich an. Ja? Du definierst einen Use Case, du schaust, was sind die Requirements, um diesen Use Case umzusetzen, was hast du davon schon und was musst du noch aufbauen. Und ich glaube, das sind leider Themen, mit denen wir uns zuerst mal beschäftigen müssen, bevor wir jetzt irgendwie super tolle, fancy KI-Modelle auf irgendwas draufsetzen können. Ja.
Du, das sehe ich ganz genauso. Gott sei Dank sehen das auch viele andere, also nicht viele, aber einige andere auch so wie du. Ich habe jetzt auch letzte Woche auf dem Summit, wir sind übrigens gerade Anfang Juli, mal gucken, wann die Folge tatsächlich live geht, mit einer anderen sehr bekannten Unternehmensberaterin im Bereich Legal Design gesprochen, ja. Und die hat auch gesagt, es ist teilweise bei den Projekten mit auch vor allen Dingen Rechtsabteilungen oder Kanzleien so, dass viele sagen, ja, ich will jetzt AI und let's go. Und man dann sie durch Legal Design, das ist ja am Ende auch eine Methode, die in Legal Operations auch oft angewandt wird, erstmal auf die Tatsache stößt, ach Mensch, wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen. Ja, und das ist genau das. Die Hausaufgaben sind genau das, was du gerade beschrieben hast. Haben wir Daten? Wo sind die Daten? Haben wir alle Daten? Haben wir ausreichend Daten? In welcher Qualität? Was sind unsere Prozesse? Und haben wir überhaupt die Tools? Können wir überhaupt auf überall zugreifen? Und. Und ich glaube, das wird jetzt für unsere Branche eine ganz spannende Hausaufgabe sein für viele, die das noch nicht haben. Und das dauert auch. Und ich glaube, man muss vielleicht so ein bisschen die Erwartungshaltung der Branche managen, zu sagen, nur weil es die Technologie gibt, heißt es noch nicht, dass es in der Praxis jetzt rund läuft. Ja, weil diese Hausaufgabe und die Vorbereitung um diese Technologien, die auch alle noch nicht zu 100% so richtig ready sind, für die spezifischen Use Cases, muss man dann auch echt sagen, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis man so wirklich die wahren Benefits davon umsetzen kann.
Und wenn man sich so anschaut, im Compliance-Bereich, im Legal-Bereich, wenn man so Riesenprojekte so vor sich hat, ist es, glaube ich, immer gut, sich auch so eine Nische zu suchen, wo du schnell Ergebnisse liefern kannst.
Total.
Also dann würde ich erstmal schauen, welche Daten haben wir, welche Daten sind schon strukturiert, wo kann ich vielleicht schnell was draufsetzen. Das ist jetzt noch nicht die Riesenlösung mit einem riesen Anwendungsbereich, aber du hast mal angefangen. Ja, und ich glaube, man tendiert auch dazu zu sagen, ja, wir wollen jetzt hier die riesen Large Language Model Solution und Machine Learning und was hast du nicht einsetzen, Erkenntnisse aus Daten und Predictive Analytics zu machen. Kann man machen, aber ich glaube, man dauert einfach relativ lang, bis man da sinnvolle Ergebnisse hat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe so und so viele Dokumente, Compliance Policies, Guidelines und im Unternehmen an anderen Bereichen auch noch. Und wenn du dann sagst, du hast diese Dokumente vielleicht alle schon in einem Tool gespeichert, dass du dann sagst, du suchst dir ein LLM-Modell, das du da drauf setzt, um Auswertungen zu machen aus diesen ganzen Policies und Dokumenten. Ich glaube, das ist einfacher zu erreichen und da sind wir auch gerade schon ein bisschen am Testen und Probieren. Und dann hast du schon mal einen Erfolg in einem kleineren Bereich und dann kannst du weiterarbeiten. Und das ist auch so eine Prämisse, die wir uns hier gesetzt haben, dass wir sagen, ja, wir haben große Projekte, an denen wir arbeiten, aber wir wollen auch immer wieder Dinge auf die Beine stellen, die schnell einen Impact haben.
Ja. Ja. Total. Also das sind ja auch gewisse Quick Wins, die notwendig sind, um das Element People, also den Mensch, auch mitzunehmen, weil da sind ja auch viele Ängste. Und du hast vorhin ganz vorhin schon gesagt, apropos Skillset im Compliance-Bereich, Thema Change, ja, das darf man nicht vergessen. Wir können nicht nur über die Technologie reden, wir müssen auch über die Use Cases, also Thema Prozess reden. Vor allen Dingen auch den Menschen dabei nicht vergessen, zu sehen, ah, okay, vielleicht auch die Ängste nehmen. Schau mal, das ist jetzt gar nicht crazy, sondern es hilft dir nur in einem ganz kleinen Umfang. Aber ist das nicht eine tolle Erleichterung? Ja, und da die Leute mitzunehmen auf die Reise, um langfristig dann die crazy, predictive, sonst was machen zu können. Ja, das klingt ja alles immer super fancy und toll. Aber man darf nicht vergessen, und das war so lustig, vor anderthalb Jahren saß ich da auf irgendeinem Panel, da waren nur Tech-Provider, ja, wir klar auch. Und dann alle, ja, und der größte Tech und das, was jetzt alles kommt und alles schon jetzt heute Morgen so. Dann habe ich gesagt, ja, also klar, klingt alles super spannend, aber also wenn ich jetzt mich mal umschaue, gerade in Deutschland, wie sieht denn da so die Realität aus bei den Anwendern, also den Usern im Bereich Legal? Wer von denen ist denn wirklich ready und wer von denen ist nicht panisch? Ja, und wie können wir die eigentlich mitnehmen auf diese Reise, sodass sie keine Angst haben brauchen, sondern sagen, boah, ich sehe das als Erleichterung und nicht auch, das wird jetzt meinen Job erlösen, sondern es ist eher so eine Assistenzlösung. Also auch mal so im Expectation Management mal wieder runterfahren und sagen, das wird jetzt nicht die Welt morgen regieren, sondern das erleichtert erstmal ein paar Dinge und dann ist auch erstmal gut und dann geht es irgendwann weiter, nicht? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Approach. Ich sehe das ja im Umfeld, was da alles so vermarktet wird. Das ist alles total spannend, ja, aber am Ende, was davon wird in der Praxis wirklich auch angewandt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und wie kannst du vor allem die Kollegen mitnehmen? Ich finde, das ist das eigentlich das Allerwichtigste dabei.
Ja, absolut. Also ich glaube, Change und Kommunikation ist gerade, wenn du Veränderungen hast, auch wichtig, wie Compliance aufgestellt ist. Wir gehen jetzt zum Beispiel vom Thema Approvals immer weiter weg. Das ist schon ein Trend, den gibt es eine ganze Weile, aber Compliance ist ja eigentlich klassisch in der Second Line, wenn du diese klare Drei-Linien-Modell fährst, First, Second, Third. Aber wenn du Compliance und Tools hast, die tatsächlich eine Business-Aktivität abzeichnen, dann bist du aus meiner Sicht in der ersten Linie. Und das ist was, was wir jetzt uns im Moment anschauen und überlegen, wie verändern wir das. Das ist erstmal so, dass du das Wissen upskillen und enablen musst und empowern, dass die diese Verantwortung auch nehmen können. Aber auch für Compliance verändert das. Ja, du hast eben nicht mehr klassisch sitzt du da und klickst irgendwie 10-mal am Tag approved, approved, approved oder approved with comments, sondern du musst mehr Zeit aufwenden, um das Business zu schulen, die Geschäftsmodelle zu verstehen, näher dran zu sein an der Beratung. Und das ist einfach eine Veränderung, wie man arbeitet. Und das musst du klar erklären, adressieren, die Menschen mitnehmen. Also das ist ein wesentlicher Aspekt. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn du Change- und Kommunikationsexperten schon auch in der Abteilung hast. Nicht nur, wie du Compliance im Unternehmen verankerst, sondern auch für deine eigene Organisation. Das ist super hilfreich.
Ja, total. Ja, wahnsinnig spannend. Also ich glaube, da sind noch, es ist eine große Reise noch vor uns. Ich glaube, da wird noch echt viel passieren. Aber ich glaube, es wird alles ein bisschen länger dauern, als man denkt. Ja. Und da wird jetzt auch erstmal wieder so eine kleine Ernüchterung stattfinden und so, ach, ist ja doch alles nicht so crazy, aber es wird schon auch eine massive Veränderung darstellen.
Ich bin total bei dir. Ich glaube, man muss das alles beobachten und kann es nicht ausblenden. Man soll es hier und da einsetzen.
Ja, total. Ja. Und wenn wir schon über am Ball bleiben reden, muss ich auch mal auf die Uhr schauen. Wir machen jetzt nämlich noch zum Abschluss unsere kleine Abschluss-Fire-Round. Aber da kannst du gerne ein bisschen mehr zu sagen, weil es ist kein Entweder-Oder-Spiel mehr. Aber ich habe noch drei Fragen dabei. Und zwar, wenn wir am Ball bleiben, sagen, denke ich sofort bei uns bei Leaker natürlich an Superpowers. Ja, wir reden bei uns immer von Legal Superpowers, die wir auch bei unserer Leaker-Community natürlich entfalten wollen. Was ist denn deine Legal oder auch vielleicht Compliance-Superpower?
Also ich glaube, meine Superpower ist, dass ich tatsächlich wirklich sehr prozessorientiert denken kann und auch die Implementierung mitdenke. Also dass ich nicht nur auf die, sag ich mal, theoretische Lösung gehe, sondern mir gleich überlege, wie kann ich das im Unternehmen implementieren. Das ist, glaube ich, was sehr, sehr hilfreich ist und da im Compliance-Bereich muss.
Perfekt, Dankeschön. Zweite Frage. Wenn du jetzt auf deine Karriere zurückblickst, die du vorhin ja auch genau erläutert hast, was war für dich der wichtigste Wendepunkt eigentlich in den verschiedenen Stationen oder während einer Station, wo du sagst, okay, wow, ja, das war wirklich signifikant?
Also der erste wirkliche Wendepunkt war tatsächlich, als ich vom klassischen Inhouse-Juristentum zu Compliance gewechselt bin. Also das war wirklich, hat den Startpunkt gelegt nach ganz klassischer Vertragsbearbeitung, dann in den Bereich zu gehen, wo man wirklich Greenfield ein Compliance-System aufgebaut hat für ein doch sehr großes Pharmaunternehmen in Deutschland. Und sich diese Herausforderung zu stellen, schon zu schauen, welche Risiken habe ich, wie decke ich die ab, welche Compliance-Programmelemente gibt es. Also das war für mich tatsächlich der wichtigste Wendepunkt, der erste wichtige Wendepunkt.
Hammer. Und Abschlussfrage für alle die vielleicht, die auch noch weiter lernen wollen. Was ist der beste Tipp, den du bisher in deiner Karriere erhalten durftest?
Vielleicht klingt das nicht ganz so fancy, aber für mich ist das Thema wirklich authentisch zu bleiben. Sich zu überlegen, worin bin ich gut? Ja, wofür, was wirklich motiviert mich, was fasziniert mich und sich darüber klar zu werden. Weil das, glaube ich, was ist, was einen auch über längere Zeit trägt. Ja, dass man sagt, wo kann ich mich für begeistern, wo sind meine Stärken und dann auch authentisch zu bleiben. Weil ich glaube, wenn man auch in gewissen Rollen ist, dann hat man so ein bisschen vielleicht die Idee, ich muss jetzt irgendwie sehr dunkel gekleidet, aristokratisch und sehr zurückhaltend agieren und muss mich vielleicht in einen gewissen Kontext auch einfügen. Ja, es gibt Situationen, da ist es sicherlich gut, wenn man kann und muss man das auch tun. Aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen seine Persönlichkeit bewahrt und eben feststellt, dass man nicht genauso hundertprozentig sein muss wie alle anderen. Ich finde, das ist was, das hat mir sehr geholfen, ja, dass man eben nicht das Gefühl hat, sich dauernd verbiegen zu müssen und dass man für seine Ideen und Vorstellungen und Visionen im positiven Sinne auch einfach stehen kann. Ich glaube, da das hilft einem und bringt dann auch weiter.
Ich glaube, gerade in der juristischen Branche, wo das ja doch sehr stark vorgelebt wird, wie alles zu sein hat, unter der Annahme, dass auch alle gleich wären, nur weil sie Jura studiert haben, das wäre ja immer auch eine wilde Hypothese, ist das ein wahnsinnig entscheidender Ratschlag oder eine wahnsinnig entscheidende Erfahrung eher, die du teilst. Vor allen Dingen mit dem letzten Twist zum Abschluss, dass du letzte Woche auf dem Summit in Pink unterwegs warst und nicht in Dunkelblau. Also apropos authentisch, liebe Nina, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein hervorragendes Gespräch, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich bin ganz gespannt, was wir jetzt in Zukunft alles von Compliance Operations hören werden und wie vor allen Dingen der Rest der Legal-Welt dann auch erkennt, vor allen Dingen durch diese Folge natürlich, dass ihr eigentlich die Ersten wart im Operations-Bereich. Also Nina, vielen, vielen Dank. Ja.
Mach's gut.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal beim LegalCare Podcast. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website legalcare.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom LegalCare Podcast. Stay tuned!